Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag natürlich auch Ihnen am Radio zu Hause oder unterwegs oder als Podcast, wie auch immer Sie Deutschlandfunk Kultur hören. Frau Münkler, die Maske in Corona-Zeiten, die war am Anfang und zwischendurch ja immer mal wieder ein Thema, zeitweise auch ein großes Thema. Jetzt mein Eindruck zumindest so ein bisschen Teil von Normalität und Alltag geworden. Ein Alltag, an den manche sich halten, andere aber auch nicht. Wie sehr oder auch nicht haben Sie sich ans Masketragen gewöhnt?
Sehr. Also ich bin sehr dran gewöhnt. Sobald ich das Haus verlasse, nehme ich mir eine Maske mit und ich setze sie auf, sobald ich ein Geschäft betrete oder auch sonst wo bin, wo ich Abstände nicht einhalten kann, weil da zu viele Leute sind. Mhm. Und habe mich sehr dran gewöhnt. Ich habe eine große Zahl von solchen Stoffmasken mittlerweile und das funktioniert sehr gut.
Ich frage das natürlich nicht ganz aus dem Nichts heraus, sondern weil wir in der Redaktion heute über mindestens zwei Zeitungstitelseiten gestolpert sind. Sie zu Hause ja vielleicht auch. Da sieht man die Kanzlerin und Maske. Am Mittag, am Samstag nicht nur Themen des Tages, sondern auch ein paar Dinge, die sich so über die Woche entwickelt haben, vielleicht auch verändert haben. Noch Anfang der Woche, am Montag, hat eine Journalistin die Bundeskanzlerin gefragt nach ihrem Maskenverhalten beziehungsweise warum man sie eben bisher nicht mit einer Maske sieht. Und hier ist die Antwort.
Tja, wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich. Sonst hätten Sie mich auch schon mit Maske sehen können.
Genau, das war Angela Merkel noch am Montag. Am Samstag schlagen wir jetzt die Zeitung auf und sehen Angela Merkel lächelnd mit Maske. Man sieht es an den Augen, dass sie lächelt, weil sie diese Maske auf hat. Das Lächeln der Augen, das titelt die Welt. Verkleidungskünstlerin, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jetzt ist das ein Foto, vielleicht aber auch ein bisschen mehr. Darüber will ich sprechen mit der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Aber erstmal vielleicht mit den Augen so deutlich lächeln, das muss man auch erstmal können, oder?
Ach, ich glaube, das ergibt sich ganz von selbst. Die Mimik, die durch das Lächeln ausgelöst wird, führt eigentlich immer dazu, dass die Augen auch etwas aufleuchten. Von daher halte ich das für eher ganz wahrscheinlich, dass das passiert, dass man das sieht. Aber natürlich hat ein solches Foto eine enorme Bedeutung. Es ist so etwas wie die Ikonografie der Krise. Es hat fast so etwas wie das, was Abi Warburg gesagt hat über bestimmte Körperhaltungen, die in der Kunst immer wieder aufkommen. Das ist eine Pathos-Formel dieser Krise. Es zeigt einerseits die Schutzbedürftigkeit, die eben auch vor der Kanzlerin nicht Halt machen kann. Mhm. Und sie zeigt andererseits aber auch die Selbstverpflichtung, andere zu schützen. Und von daher ist das, glaube ich, durchaus adäquat, dass die Kanzlerin, wenn sie die Maske auch vorher schon getragen hat, bei anderen Gelegenheiten, sie jetzt auch mal öffentlich getragen hat. Mhm.
Könnte man dann aber auch, weil man ja immer gerne irgendwie auch was zu nörgeln findet, dann sagen, dann kommt es aber ganz schön spät, wenn eben gerade die Bundeskanzlerin, die nun mal, was man jetzt politisch von ihr hält oder auch nicht hält, aber die einfach seit 2005, seit fast 15 Jahren irgendwie das Gesicht dieses Landes ist, wenn die eben nicht, wie andere zum Beispiel, Österreichs Kanzler Kurz, einfach direkt offensiv sagen, hey, da gehe ich jetzt mit Vorbildcharakter voran?
Ja, das ist ganz klassisch eigentlich für Frau Merkel, dass sie nicht gerne symbolisch vorangeht. Das tut sie ja eigentlich fast nie. Aber es hätte sich ja nicht schlecht getan, wenn sie es getan hätte. Sie hat ja mehrfach in ihren Videopodcasts auch aufgefordert zum Maske tragen und da wäre es nicht schlecht gewesen. Sie hätte es auch ab und an mal öffentlich tatsächlich selbst gemacht.
Kann man dieses Ikonografische der Krise, dann kann man da auch die Unterschiede erkennen? Was würden Sie sagen, wenn man eben zum Beispiel sich andere Länder anschaut, also zum Beispiel demonstrative Maskenverweigerer wie Donald Trump? Das passt dann eben natürlich auch zu der Situation, die irgendwie dann politisch gerade herrscht. Passt da quasi Masken tragen und die Situation irgendwie des Umgangs eben auch zusammen?
Also bei Donald Trump ist es ganz klar, er versucht ja die ganze Zeit, die Corona-Krise kleinzureden und macht so Äußerungen, die unfassbar sind, wie das würde wieder von selber verschwinden etc. pp. Es ist ja mittlerweile in seinem unmittelbaren Umfeld angekommen. Also das stimmt alles nicht. Und es ist was anderes, dass die Kanzlerin sich noch nie gezeigt hat bisher mit Maske ganz gezielt. aber natürlich niemals eine Maskenträger-Verleugnerin gewesen ist. Und da gibt es einen großen Unterschied. Aber vielleicht wollte sie jetzt auch nicht mehr sozusagen diese Nähe, die sich einfach aus der bloßen Tatsache ergeben hat, dass sie bei ihren sonstigen Auftritten keine Maske getragen hat. Sie wollte nicht als eine Maskenverweigerin erscheinen.
Wir haben gerade über eine maskentragende Kanzlerin gesprochen. Die Maske mit dem Logo der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die hat jetzt in dieser Woche begonnen. Eine besondere natürlich wegen Corona, eine vermutlich auch oft virtuelle Präsidentschaft, eine, in der man sich vielleicht ein bisschen weniger trifft, aber natürlich auch eine, in der es gilt, diese Krise zu managen. Und wenn man jetzt eine Sache der deutschen Kanzlerin nachsagt oder auch zugute hält, dann doch eher in der Krise Europas stark zu sein, also eher Managerin als Visionärin vielleicht. Also kann man sagen, die Richtige zur richtigen Zeit?
Also sie bringt sicher Eigenschaften mit, die sehr gut sind jetzt für die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Also ihre große Gelassenheit, die sie hat, auch ihre Fähigkeit, Widerspruch auszuhalten und trotzdem an ihrer Position festzuhalten. Das, was sie auch im Unterschied zu Donald Trump beherrscht, nämlich nicht schmähendes und herabsetzendes Sprechen, das ist für die Kommunikation innerhalb der EU sehr wichtig. Insoweit glaube ich, ja, sie ist da schon die geeignete Person, gerade jetzt in dieser Krise.
Und würden Sie dann auch so weit gehen zu sagen, Sie haben da Erwartungen ran oder ist das halt tonusmäßig so?
Naja, es ist einerseits tonusmäßig so und natürlich ist es nur ein halbes Jahr, das muss man einfach sehen. Ein halbes Jahr ist nicht sehr viel und man kann in einem halben Jahr nicht die Welt bewegen und auch nicht ganz Europa bewegen. Aber man kann so ein paar Marken setzen und was jetzt ganz wichtig ist, also gerade unter dem Aspekt, dass der EU-Haushalt jetzt verabschiedet wird und dass dieses sehr, sehr große Hilfsprogramm gibt, bei dem sich ja auch die deutsche Bundesregierung stark bewegt hat, indem sie dann die Kanzlerin mit Macron ausgehandelt hat, dass es eben 500 Milliarden als Hilfszahlungen geben soll. Mhm. Das muss jetzt alles richtig bewegt werden. Aber das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung gewesen. Ich halte die auch für richtig und die muss aber gleichzeitig moderiert werden, denn es gibt ja Länder, die sind nicht dafür. Ja. Die finden, man sollte das also nur als Kredite vergeben, in kleineren Summen. Und da bedarf es einer hohen Moderationsfähigkeit und die hat sie. Mhm. Also von daher bin ich ganz optimistisch, dass da viel erreicht werden kann. Aber Europa wird nicht danach ein anderes sein, wie es jetzt ist.
Ja, dann wird Europa aber auch danach eben vermutlich nicht ein gespalteneres sein. Also Sie haben diese Situation angesprochen, die es jetzt gibt, wo unterschiedliche Sichtweisen sind. Das hatten wir in den großen Krisenmomenten der Vergangenheit ja auch. Ob es jetzt um Finanzkrise ging und die Frage, wie man darauf reagiert. Ob es darum ging 2015, als viele Menschen nach Europa geflüchtet sind und die Frage war, wie reagiert man und wir ganz große Unterschiede erlebt haben. Und jedes Mal hätte man im Prinzip an solchen Stellen wie hier die Frage stellen können, na, schafft Europa das? Ja, und man kann vielleicht zwar bemerken, dass Europa auch hier und da auseinander sich bewegt, aber zusammengehalten hat dann doch, würden Sie eben auch sagen, ja, das wird auch bei Corona nicht anders sein.
Das wird bei Corona eher besser sein als 2015. Also da war es ja sehr schwer, die Konflikte halbwegs zu moderieren. Und es ist nicht vollständig gelungen. Es gibt ja nach wie vor Länder, die sich grundsätzlich weigern, Geflüchtete aufzunehmen. Also insoweit denke ich, das ist ein schwierigerer Fall gewesen. In der Corona-Krise sind die Interessen der Europäer näher beieinander. Ein paar Grunddifferenzen, die tauchen auch jetzt wieder auf. Also die Frage von Hilfszahlungen für einzelne Länder, was ist da angemessen, wer soll das alles bezahlen? Also diese Fragen gibt es natürlich im Hintergrund auch wieder. Aber das ist etwas, was sich sehr viel besser aushandeln lässt, glaube ich. Und von dem man optimistischer sein kann, dass es gelingt.
Jetzt fällt diese deutsche EU-Ratspräsidentschaft, Sie sagen es, nur ein halbes Jahr, aber eben ja dann doch auch vorbereitet natürlich schon eine gewisse Weise und dann wird es ja auch übergeben wieder, fällt zusammen zumindest für einen Monat mit einem UN-Sicherheitsratsvorsitz, den Deutschland hat. Mhm. Also dann doch jetzt ein Moment, wo, wenn man so will, irgendwie viel Gestaltungsmacht zusammenfällt. Hätten Sie so eine Sache, wo Sie sagen, die ist zu wenig auf dem Schirm, da könnte man eigentlich diese Zeit nutzen oder sind das dafür völlig unterschiedliche Momente?
Naja, also eine Option, die man vielleicht auch ziehen könnte, wäre Hongkong stärker zu diskutieren, als es jetzt der Fall ist. Mhm. Da sind die europäischen Möglichkeiten sehr begrenzt, denn einerseits kann man ja sagen, Europa ist ein extrem wichtiger Handelspartner für China und deswegen gibt es Einflussmöglichkeiten, aber andererseits gilt das dann natürlich auch umgekehrt. Mhm. Auch die Chinesen verfügen über Druckmittel. Aber Europa ist hier in einer besonderen Weise gefordert und da könnte gerade die Kombination aus Sicherheitsrat und EU-Ratspräsidentschaft durchaus hilfreich sein.
Da hat die Kanzlerin ja aber auf die Frage auch hin, ob sie nicht da quasi besondere Regelungen für Menschen aus Hongkong eben geben könnte, gesagt, nee, das, was wir an Asylrecht haben, das reicht eigentlich, sehr kurz zusammengefasst. Ist das vielleicht eine vertane Chance dann?
Also zunächst mal ist ja Großbritannien im Obligo sehr stark und Johnson hat da eine Erklärung abgegeben, die könnten jetzt alle kommen, von der man erst mal sehen muss, was sie wirklich wert ist. Richtig ist aber, dass eigentlich in wenigen Fällen das deutsche Asylrecht so gut greifen könnte wie in diesem Fall, denn da ist die politische Verfolgung eigentlich sehr eindeutig. Mhm. Und das ist das ja, worum es eigentlich in unserem Asylrecht geht. Also insoweit würde ich denken, diese Antwort, die sie da gegeben hat, ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Dieser Tag, der Unabhängigkeitstag in den USA, Independence Day, das heißt für gewöhnlich viele Feiern, große Partys im ganzen Land. Das ist in diesem Jahr natürlich auch ein bisschen anders. Vieles wurde abgesagt. Ganz Amerika ist von Corona besetzt. Ganz Amerika nicht ganz. Es gibt diesen einen unbeugsamen amerikanischen Präsidenten, der sich dem Virus nicht unterordnen will und seine Partys feiern will. Donald Trump plant in Washington ein Feuerwerk, eine Rede und Kampfflugzeuge etc. Das ganz große Brimborium sozusagen. Independence Day. Darüber will ich sprechen mit der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Und bevor wir jetzt direkt bei Donald Trump und in der Politik landen, vielleicht bleiben wir noch kurz bei Kultur. Was klingelt denn kulturell bei Ihnen an, wenn Sie Independence Day hören?
Naja, bei Independence Day klingelt natürlich diese amerikanische Tradition, sich befreien zu wollen, frei sein zu wollen und gleichzeitig auf der Unfreiheit anderer aufzubauen. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt bei Independence Day. Und was mir auch einfällt, weil Donald Trump gestern Abend dort die erste Rede zum Independence Day gehalten hat, nämlich am Mount Rushmore in South Dakota, wo die vier amerikanischen Präsidenten, also George Washington als der Gründungspräsident, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt verewigt worden sind. Da kommt diese ganze amerikanische Geschichte in ihrer ganzen Problematik einem eigentlich nochmal entgegen. Und im Grunde genommen kann man auch sagen, dass das Feiern der Amerikaner, dieses Independence Days, ist auch ein Anfeiern gegen das schlechte Gewissen, gegen die Probleme der Ungleichheit, die es in den USA fundamental gibt. Mhm. Es trägt eben auch diese ganze amerikanische Geschichte. Ich meine, es ist einerseits ein Familienfeiertag und andererseits ein Nationalfeiertag, in der die Nation in einer Weise gefeiert wird, wie das für uns schon eher befremdlich ist.
Ja, das dachte ich, als ich diesen einen Satz gehört habe, den er da gesagt hat, ihr seid die Größten und ihr werdet noch größer und das in einer Art und Weise, wo man dachte, okay, das ist wirklich schon ganz großer Nationalismus, der da drin steckt. Dann aber auch das, was Sie gesagt haben, eben immer das gegen andere, das zu positionieren. Wir können mal auch einen anderen Satz hören, den er da gesagt hat, wo es eben auch um das Wir und die anderen geht, bezogen auf Denkmalstürze im Rahmen von Black Lives Matter, bezogen auf Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Da hat Donald Trump zum Beispiel das hier gestern gesagt.
Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values and indoctrinate our children.
Also da steckt es ja völlig drin, wir und die, ja, wir, unsere Kultur, unsere Werte, das solle ausradiert werden, sagt er da, die Kinder indoktriniert. Das ist ja eine völlig krasse Aussage, das ist empathielos und das ist komplett auf Krawall gebürstet in dieser Phase.
Na, das ist dieser Präsident ja ganz grundsätzlich. Und er ist vor allen Dingen eines, wovon ich finde, dass es ein Wort ist, das schon längst fällig gewesen wäre, das zu wenig verwendet wird, schamlos. Mhm. Dieser Präsident ist einer der schamlosesten, den die amerikanische Geschichte je gesehen hat. Und die Art und Weise, wie er das Land spaltet, die ist ganz kennzeichnend für ihn, also die Unterteilung in wir und die. Und es sind dann unterschiedliche Gruppen, gegen die sich das hier richtet. Jetzt ist es eben die Black Lives, Black Lives Matter-Bewegung. Es waren vorher die lateinamerikanischen Einwanderer. Es sind immer alle möglichen und er sucht sich die gezielt aus. Und ein Großteil seiner Kommunikation beruht eben darauf, dass er andere schmäht.
Ja.
Und seine Anhänger, die verwandelt er in eine Schmähgemeinschaft. Und auf diese Weise ist er der erste Präsident, der selbst den Unabhängigkeitstag nicht nutzt, um irgendwie mit dem üblichen überzogenen Pathos die gesamte Nation zu beschwören, sondern was er tut, ist die Nation ein weiteres Mal spalten. Auch wenn das sonst vielleicht eher quasi in manchen Stellen auch ein falsches Pathos gewesen ist. Aber sich wenigstens genötigt zu fühlen, das zu tun und nicht permanent andere auszuschließen, das ist bei diesem Präsidenten nicht vorhanden.
Ja. Die große Erzählung der Independence Day, Sie haben gesagt, schon immer die Erzählung, die sozusagen zu Lasten anderer geht, ja, also die nicht alle mitnimmt. Ich hatte eine ganz banale Assoziation, als ich an Independence Day gedacht habe, an große Science-Fiction-Filme, ja, an das, was es da auch immer gibt in dieser großen Erzählung, nämlich irgendwie auch immer den einen Helden, der halt in der Krise hilft, der aus der Krise befreit. Wenn wir das jetzt mal, was Sie beschrieben haben, wie Donald Trump dieses Land spaltet, wenn wir das mal als Krise sehen, könnte man dann eigentlich sagen, um bei der großen Erzählung zu bleiben, an diesem Independence Day, eigentlich bräuchten die USA einen Helden, vielleicht besser eine Heldin, um das Land von diesem Präsidenten zu befreien?
Naja, dann blieben wir ja immer im Heldenmuster und das ist die Frage, ob das so erforderlich ist. Also Roland Emmerich, Sie haben das ja gerade schon angesprochen mit dem Science-Fiction-Film, mit seinem Film Independence Day, der hat natürlich den amerikanischen Präsidenten genauso platziert als letzten Endes einen Weltretter. Der beteiligt sich ja dann selbst an den Kämpfen gegen die Außerirdischen und so. Also der tritt unmittelbar ein, tritt quasi aus seinem Präsidentenamt aus. Und das ist so eine Vorstellung, die relativ tief verwurzelt ist. Aber es gibt natürlich auch Gegenerzählungen. Also es gibt den großen Roman von Richard Ford, Independence Day, der sozusagen der zweite Band seiner Erzählungen über das Leben von Frank Bascombe. Und der zeigt eigentlich die Katastrophe, die in dieser Erwartung drinsteckt, wenn man mal zeigt, wie das Leben tatsächlich ist. Und für Frank Bascombe, einen Immobilienmakler, ist es eigentlich ein Desaster. Er ist geschieden. Er fährt am Independence Day dahin, wo er gelebt hat und nichts funktioniert. Das Zusammentreffen mit seinem Sohn ist eine Katastrophe. Eigentlich klappt gar nichts. Also es ist so etwas wie die völlige Überfrachtung, die da auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und das sind natürlich erfundene Tatsachen, aber man hat so das Gefühl, es kommt auf diesen Boden der minimalsten Selbstverständigung, die schon schwierig ist.
Gut, also versuche ich es nicht mit einer neuen Heldin oder einem neuen Helden, aber vielleicht mit einer anderen Erzählung, die es ja auch gibt, die gerade beginnt. Eben das, was an Protesten da ist, Black Lives Matter, könnte eben dann doch gerade vielleicht eine neue Erzählung beginnen oder ist das noch ein bisschen zu früh?
Das wird sich jetzt zeigen in der Protestbewegung. Also im Moment würde ich sagen, gibt es sozusagen zwei Elemente dieser Protestbewegung. Das eine ist eine wirkliche Solidarisierung, in der auch die amerikanischen Schwarzen nicht mehr alleine demonstrieren. Das finde ich ungeheuer wichtig. Mhm. In der manchmal auch man Szenen hat sehen können, wo Polizisten sich denen zugewendet haben und nicht gesagt haben, sie fänden das okay, was da passiert ist, als die Welt quasi zuschauen konnte, dass George Floyd ermordet worden ist. Anders kann man das meines Erachtens nicht nennen. Und also es gab diese Solidarisierung und es gibt gleichzeitig Entsolidarisierungsprozesse, die werden natürlich von jemandem wie Donald Trump, der noch quasi die normalsten Äußerungen von Empathie unterbinden möchte, extrem behindert, indem er auch seine Anhänger immer weiter aufhetzt. Aber andererseits gibt es natürlich auch Formen der Entsolidarisierung, wenn einzelne Gruppen, also diese beispielsweise Critical Whiteness-Bewegung, wenn die sagen, dass im Grunde genommen Solidarität von Weißen, die sowieso privilegiert seien, gar nicht gewünscht sei. Und ich finde, dass das etwas Elementares ist zwischen Menschen, das man nicht aufgeben sollte. Bei all dem, wovon man natürlich sagen muss, ja, Weiße haben Privilegien, die haben sie am Tag ihrer Geburt schon, das würde ich nie bestreiten, aber man braucht diese Empathie untereinander, das verstehen können und dafür muss ich nicht selbst einem solchen Rassismus unbedingt ausgesetzt sein, um wissen zu können, was es bedeutet, permanent in dieser Weise verletzt zu werden.
sagt Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden hier im Deutschlandfunk Kultur über diesen Independence Day in den USA. KSK, das steht auch für ganz viele harmlose Dinge, die vielen Kreissparkassen in diesem Land oder auch für sowas wie die Künstlersozialkasse. Aber wenn ich jetzt KSK sage, dann denken Sie vermutlich eher an das Kommando Spezialkräfte. Das ist weder so ganz harmlos noch in diesen Zeiten eine gute Assoziation, denn es geht da wieder einmal, muss man sagen, um rechtsextreme Tendenzen. Darüber will ich sprechen mit der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Frau Münkler, diese Geschichte, wie gesagt, ist schon eine, die ein paar Jahre geht, jetzt quasi am Extrem angekommen ist, die Geschichte über rechtsextreme Tendenzen oder aber auch ziemlich gefährlich klingende Munitions- und Sprengstoffverluste, um es mal so zu sagen. Man findet die halt bisher nicht wieder. Jetzt hat die Verteidigungsministerin ja reagiert, will der KSK die Ausbildung entziehen. Eine der vier Kompanien, die offenbar besonders problematisch war, wird aufgelöst. Das sind ja dann doch starke Maßnahmen. Werden die diesem Problem gerecht oder bräuchte es noch mehr?
Naja, sie sind zunächst einmal ein Ansatz, das Problem zu lösen. Ob die ausreichen, das muss man weiter beobachten. Das wird man so schnell nicht sagen können. Aber die Grundkonstruktion der KSK als einer Eliteeinheit, die bringt natürlich das Problem mit, dass die sich in einer gewissen Weise abkoppeln von der Gesellschaft und dass die Konzeption des Bürgers in Uniform, das ist ja eigentlich das sozusagen die Grundkonzeption der Bundeswehr gewesen und sollte es auch nach wie vor sein, dass die da verloren gegangen ist. Und gleichzeitig haben natürlich also die Bilder, die da produziert werden von Trainings und Einsätzen, die befördern bestimmte Männlichkeitsmuster, in denen sozusagen Kämpfen, Ausschalten das Zentrale ist. Und das führt offenbar dazu, dass das Risiko steigt. Ich will nicht sagen, dass das bei allen so ist. Also wir haben ja offensichtlich aus dem Kommando Spezialkräfte Informationen, die in die Bundesregierung gegangen sind, Briefe, die da geschrieben worden sind. Also wir haben da auch ordentliche Demokraten drin. Aber man wird das sicher sehr genau beobachten und begrenzen müssen. Und es ist ein richtiger Schritt, jetzt einmal auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, okay, eine dieser Einheiten wird aufgelöst.
Und es gibt ja auch zum Beispiel auch andere speziellere Einheiten, die dann hier und da genannt werden, wie Kampfschwimmer zum Beispiel, wo es angeblich eben dann doch anders funktioniert. Ja, auch das ja irgendwie ein Elitegedanke, aber scheinbar ist das irgendwie mehr angebunden in einen anderen Kontext oder wird da anders ausgebildet. Ist dann das Resultat aber eigentlich zwingend, dass man sagen muss, wenn Sie sagen, es ist sozusagen so eine toxische, auf Gehorsam und das Spezielle ausgelegte Truppe, dass man dann sagen muss, dann sollten wir sowas eigentlich komplett abschaffen?
Naja, man braucht ja ab und an schon mal unter Umständen sehr gut ausgebildete Eingreifkräfte. Die braucht man beispielsweise mal zur Geiselbefreiung oder so etwas. Also von daher ist so eine Ausbildung ist schon nicht unwichtig. Ich glaube auch schon, dass man die begleiten kann. Also man kann die sicher so begleiten, und das wird man sich überlegen müssen, ob man das hinreichend getan hat, dass man die ganz eng in demokratischer Rechtsstaatlichkeit in ihrem Denken verankert. Und da ist vielleicht zu wenig gemacht worden und zu sehr darauf gesetzt worden, dass man eine rein technische Ausbildung braucht.
Auf der Suche nach Lösungen, jetzt über diese ersten Schritte hinaus, gibt es ja auch zum Beispiel den Ruf, die Wehrpflicht wieder zurückzuholen, die ja ausgesetzt ist. Diese Idee kam zum Beispiel von Eva Högel, Wehrbeauftragte des Bundestages, SPD-Politikerin. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt eine Idee geäußert, es solle ab 2021 unter dem Titel Dein Jahr für Deutschland einen neuen Freiwilligendienst geben in der Bundeswehr. Jetzt ist natürlich klar, mit so einem Freiwilligendienst kriegt man keine Spezialeliteeinheit gefüllt. Kann das aber trotzdem was bringen, weil man eben das, was Sie am Anfang gesagt haben, also Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform, vielleicht auch mehr Frauen in diese Truppe bringt und damit dieses Gefährliche vielleicht doch ein bisschen in eine breitere gesellschaftliche oder auf eine breitere gesellschaftliche Grundlage stellt?
Also man wird sicher sagen können, denke ich, dass die Wehrpflicht der Bundeswehr insgesamt eine breitere Basis geschaffen hat an Menschen, die da eingetreten sind. Und Frauen können ja auch seit einigen Jahren in der Bundeswehr dienen. Aber das Problem ist natürlich, dass die Wehrpflichtarmee Bundeswehr sehr viel größer war. Und sie würde wieder extrem wachsen müssen. Gleichzeitig würden sehr viele Kapazitäten gebunden werden. Sie wäre dann die mit Abstand größte Armee in Europa wieder. Das muss man sich überlegen in den Konsequenzen. Jedenfalls, wenn man so etwas wie das, was man Wehrgerechtigkeit nennt, haben will. Also, dass nicht nur ein geringer Teil derjenigen, die eigentlich verpflichtet sind, dann das tatsächlich auch nur machen müssen, weil sie gar nicht gezogen werden können. Von daher glaube ich, dass eine reine Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht so viel bringt. Was ganz gut sein könnte, wäre die Vorstellung von einem insgesamt einem so etwas wie einem sozialen Jahr, das eben in unterschiedlichen Kontexten ein Dienstjahr. Ich bin immer irritiert, wenn ich höre für Deutschland. Ich habe immer gerne das Wort Bundesrepublik Deutschland dabei, weil es eben verweist auf unsere republikanische Verfassung, auf die Rechtsstaatsbindung, auf die demokratische Konstitution, während Deutschland an sich in dieser Hinsicht ja vollkommen leer ist. Das sagt da gar nichts. Deswegen finde ich immer wichtig, dass klar ist, wem da, wieso und weshalb gedient wird.
Und wird damit vielleicht ganz kleines bisschen auch irgendwie abgelenkt davon, dass man eben dann doch feststellt, das läuft seit Jahren und irgendwie hat man eben nicht rechtzeitig hingeschaut? Also ich meine, das ist ja jetzt schon der zweite Schritt vor dem ersten, sozusagen auch dieser Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, ein Freiwilligenjahr, anstatt erstmal zu sagen, jetzt erstmal aufräumen?
Naja, das ist sozusagen symbolische Politik, würde ich sagen, die man da sieht. Das Aufräumen muss stattfinden. Das hätte schon sehr viel deutlicher stattfinden müssen, als Frau von der Leyen, damalige Verteidigungsministerin, das schon mal gemacht hat und sich über die Traditionspflege der Bundesrepublik, der Bundeswehr, ziemlich geärgert hat und da auch das eine oder andere unternehmen wollte. Da ist ihr aber, und zwar auch von der SPD, vorgehalten worden, das sei ein Angriff gegen die Bundeswehr, das könne man so nicht machen. Das ist immer das Problem, dass es dann relativ viele gibt, die dann da eben doch lieber zurückhaltend sein wollen und nicht wollen, dass die Bundeswehr sich grundsätzlich angegriffen fühlt. Aber man sollte, glaube ich, schon ganz grundsätzlich sagen, es gibt eine Notwendigkeit, da genau hinzuschauen, weil in Armeen und auch bei Polizeikräften sich bestimmte Muster von Männlichkeitsvorstellungen, von Wehrhaftigkeitsvorstellungen, die mit einer gewissen Aggressivität auch einhergehen können, das nicht müssen, es aber können. Und es steigert die Wahrscheinlichkeit, dass man darauf trifft. Also es ist sicher eine höhere Wahrscheinlichkeit als in anderen Kontexten. Und deswegen muss man eben hinschauen, das ist eben die Aufgabe des Verteidigungsministeriums.
Zu den eher schlechten Angewohnheiten von Radiomenschen gehört es ja zwanghaft, vom einen zum anderen überleiten zu wollen. Zu den schlechten Angewohnheiten von Politikerinnen und Politikern gehört es vielleicht öfters mal, dass sie nicht von der Macht loslassen können oder auch von der Bedeutung und manche ja vielleicht auch vom Geld. Das passt mehrfach in dieser Woche. Wladimir Putin zum Beispiel, der will nicht so richtig loslassen und könnte einer Verfassungsänderung sei Dank noch bis 2036 theoretisch Präsident bleiben. Vielleicht passt es ja auch zu Sigmar Gabriel, über den in dieser Woche viel geredet wurde, weil er zeitweise einen Beratervertrag ausgerechnet bei Tönnies hatte. Marina Münkler, Literaturwissenschaftler an der TU Dresden hier. Konnte er von etwas nicht lassen? Die Vermutung des Geldes drängt sich natürlich auf bei diesem Vertrag. Oder eben vielleicht einfach der Wunsch, wichtig zu bleiben, Einfluss zu behalten.
Vermutlich ist es beides. Er konnte sicherlich diesen Bedeutungsverlust nicht gut verkraften, den er erlitten hat, aber er konnte vermutlich auch nicht gut verkraften, dass seine Einnahmen stark gesunken sind und hat sich von daher von Tönnies mit diesem Beratervertrag ausstatten lassen. Das könnte man ja an sich noch akzeptieren, wenn er nicht gleichzeitig ein Interview gegeben hätte, in dem er sich über diese Werkverträge geäußert hätte und wo er dann gesagt hat, ja, die würden halt, weil sie so viel Geld nach Hause überweisen wollen, würden die eben so dicht beieinander wohnen. Und er hätte es ja faktisch besser wissen müssen, denn als Wirtschaftsminister war er 2015 mal dort. Er hat auch ein paar Aktivisten besucht, das gab es auch im Fernsehen zu sehen, und hat sich da scharf gegen dieses Werkvertragssystem gewendet. Danach ist er zu Tönnies gefahren und dann endete man bei einer freiwilligen Selbstverpflichtung, von der wir heute alle wissen, dass sie null gebracht hat.
Diese Reaktion, die Sie da auch kritisieren, da machen Sie es mir mit dem Zitat natürlich schwer, aber ich habe noch andere Sachen, die er auch gesagt hat. Zum Beispiel, dass er im Prinzip gesagt hat, ich bin kein Politiker mehr, ich kann daran nichts Problematisches erkennen, es ist ein Beratungsverhältnis, Tönnies macht nichts Verbotenes. Da kann man sich natürlich zum Beispiel auch darüber aufregen. Andererseits entdecke ich darin, in diesem sozusagen Angriff ist die beste Verteidigung-Modus, eine gewisse größere Ehrlichkeit, als ich die irgendwie spüre bei anderen Geschichten, die wir gerade diskutiert haben, zum Beispiel Philipp Amthor, wo dann immer eine schnelle Entschuldigung kommt. War ein Fehler, aber bei mir als Gefühl zurückbleibt, okay, das war vielleicht aber auch nicht der letzte.
Naja, nicht jede formale Entschuldigung muss man für eine Entschuldigung halten. Andererseits nicht jedes formale Abstreiten muss man dann deswegen schon so als positiv gewichten. Da würde ich doch eher sagen, da hat es ganz grundsätzlich, und das hat gar nichts damit zu tun, dass er kein Politiker mehr ist, da hat es ganz grundsätzlich an dem, was man jetzt üblicherweise englischsprachig Compliance nennt, also Nicht-Korrumpierbarkeit, daran hat es gefehlt, an der Selbstverpflichtung. Und natürlich hätte er das, wenn man gleichzeitig einen Vertrag hat, dann kann man nicht ein Interview geben, das quasi geführt wird unter der Voraussetzung, dass man von außen drauf blickt. Und so hat er getan. Und das war einfach eine Lüge, das kann man anders nicht sagen. Und ich finde das inakzeptabel, und zwar von vorne bis hinten.
Und Timing ist natürlich auch ein Thema für Menschen im Radio. Wir müssen auch aufs Timing achten, aber Stichwort Timing passt hier natürlich auch ganz gut. Die SPD wollte gerne inhaltliche Punkte gerade machen, zum Beispiel Grundrente. Kann die einem eigentlich leid tun? Alle reden jetzt dann wieder über Sigmar Gabriel.
Ja, die SPD muss natürlich schauen, wie sie ihre Themen durchbringt. Das war jetzt ein sehr, sehr unglückliches Zusammentreffen, das kann man sagen, aber andererseits ist Grundrente ein Thema, das von sich aus funktionieren können sollte und das man auch vertreten kann nach außen. Also ja, die Berichterstattung ist jetzt schwieriger geworden, aber andererseits, die Grundrente muss man vermitteln können.
Das war eine Stunde, in der wir den Tag und die Woche ein bisschen genauer analysiert haben mit Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden. Ich danke für Ihren Besuch hier.
Sehr gerne.